ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Wie süß du
Judith,
aussiehst.
Ich habe gerade nachgedacht, Judith. Das ist mein Denkergesicht. Und zwar ist mir gerade das Kabel abgefallen von meinem Mikrofon, mit dem wir hier quasi so halb verbunden sind, Mikrofon und Kopfhörer. Und dann war in meinem Kopf so Mittagszeit, Kabelsalat. Nein, das ist so ein krasser Boomer-Gag. Mach ihn nicht. Und deswegen sage ich einfach nur, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, Judith.
Ich freue mich, dich zu sehen und dich zu hören. Hallo, Ariana. Meine
Güte. Ich bin im Herzen manchmal aber wirklich so ein 80-jähriger Jochen, der irgendwie so, ja, so sehr naheliegende Gags einfach lustig findet. Und dann sehe ich Kabel und es ist Mittagsessenszeit und dann ist Kabelsalat und bevor ich es stoppen kann, ist es schon raus.
Ich habe dich noch gar nicht so als alten weißen Mann wahrgenommen, aber
echt,
ich werde mal
ich
drauf
manchmal
achten. Wirklich?
Ja, doch, wirklich. Mhm. Also so humortechnisch kriegt man mich da manchmal sehr leicht mit. Während wenn andere so sind, ich weiß nicht, mein Humorzentrum ist so geteilt in Aussenden und Empfangen. Also ich selber lache dann oft, kann über sowas dann nicht so lachen und denke mir so, ja gut, das war jetzt echt naheliegend. Aber mein Kopf funktioniert beim Senden irgendwie so ein bisschen anders.
Also du machst Gags, über die du selber gar nicht lachen würdest, wenn ein anderer
ja,
sie
genau,
machen würde?
Ja, genau so. Ja, mein Kopf findet
schade.
Sie super naheliegend und dann so, oh, da gibt's zum Mittag wohl Kabelsalat. Oh. Und wenn du das jetzt aber machen würdest, dann würde ich dich wahrscheinlich so angucken und dann so, mhm. Ja,
Judith,
und was war
ja
diese Woche sonst so los bei dir?
Weißt du, wenn du Spaß gehabt hättest, auch wenn andere das aussenden, hätte ich dich jetzt eingeladen zu der WhatsApp-Gruppe meines Vaters. Weil seitdem,
oh, jetzt bin ich gespannt.
Seitdem er entdeckt hat, dass man sich damit so Bildwitze schicken kann, und überhaupt was schicken kann. Also das ist jetzt, weil er kennt das jetzt schon so seit 3 Jahren, diese Funktion, ja. Schickt er wild diese ganzen, wie nennen sich die, wie, Memes nennen sich
Memes.
Die, ne?
Ja.
Memes durch die Gegend und ich glaube, er vertut sich manchmal in der Gruppe. Also,
oh nein!
Weißt du,
schickt er dann so anzügliche ja Sexwitze in die Familie? Oh,
ja,
nein.
Er schickt nicht, nein. Es gibt keine Familiengruppe.
Nein.
Ich kriege dann von ihm plötzlich zwischen irgendwelchen Katzen-Memes und irgendwelchen politischen
nein
Memes, die er auch gerne
nein
verschickt,
nein,
kriege ich dann irgendwie sowas, was so total frauenfeindlich ist, weißt du?
Nein.
Und so, ja, also halt so Altherrenwitz-mäßig. Für mich ist das dann frauenfeindlich und dann schreibe ich auch immer genauso zurück. Papa! Ausrufezeichen. Und dann antwortet er immer einfach gar nicht.
Ja, als dann ob, fühlt er sich ertappt.
Nee, ich glaube, der kriegt das nee dann auch nicht so richtig mit. Genauso wie
ach
er nicht so
so
richtig mitkriegt, wem er das eigentlich geschickt hat, kriegt er dann auch nicht so richtig mit, was es da für eine Reaktion drauf gegeben hat. Das ist
dabei ist
schlimm
er ja noch sehr beisammen. Ich habe ihn ja kennengelernt bei dir, bei deiner Einweihungsparty.
Ja.
Und der steht ja noch voll im Saft, wie man unter Pferdeleuten
ja
sagen würde.
Das stimmt. Das ist jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen merkwürdig. Fürchterliche Vorstellung, ist mein Papa. Nein, also jeder, der uns zuhört, wird wahrscheinlich wissen und jede. Man möchte einfach seine Eltern, also ich möchte das nicht. Vielleicht bin,
nee,
ich, da auch, vielleicht bin ich da auch zu alt oder komische Generation oder super prüde. Ich möchte meine
du bist
Eltern
einfach
überhaupt
zu spießig
nicht. Ja, ich bin
spießig. Wieso willst du deine Eltern denn nicht beim Sex sehen?
Nein, ich will sie nicht beim Sex sehen und ich möchte sie auch nicht syntaktisch mit irgendwas Sexuellem verbinden. Ich möchte einfach, dass das geschlechtslose Wesen sind. Mir ist natürlich klar, dass
ja, gut,
das Quatsch
das
ist
durch
sonst
deine eigene
mich
Erzeugung
ja gar nicht,
nicht
richtig.
Ja, genau. Aber passt schon. Aber was diese Gags angeht, für mich ist immer ein ganz guter Indikator, wenn ich mir so versuche vorzustellen, würde Thomas Gottschalk diesen Gag auch so machen oder würde er drüber lachen, wenn ihn jemand vor laufender Kamera so bringen würde? Und wenn auch bei einem von beiden die Antwort ja ist, weißt du, das ist wie bei so bei einer Krankenkasse, wenn man dann irgendwie oder wenn man im Internet nachgucken will, leide ich an Rheuma? Und dann guckt man so der 5-Fragen-Schnelltest und dann fragen die irgendwie so, ja, tut es ihnen weh, wenn sie länger als 3 Minuten laufen? Und dann am Ende steht bei der Auswertung, wenn sie mehr als 3 Fragen mit ja beantwortet haben, suchen sie bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf. Und da ist es so, würde Thomas Gottschalk, jetzt freudscher Versprecher Stefan Raab gesagt, würde Thomas Gottschalk diesen Gag vor laufender Kamera selber reißen oder drüber lachen, wenn jemand anders ihn macht? Und wenn bei eins von beiden oder bei beidem die Antwort ja ist, dann ist es immer ein guter Indikator, den Witz lieber sein zu lassen.
Ja, das stimmt, aber ich stelle fest, dass wenn ich mit meinem Vater zusammen fernsehe, was ja wirklich nur noch selten der Fall ist, weil wir einfach so weit auseinanderleben und wenn wir uns dann sehen, machen wir was anderes als Fernsehen. Aber wenn es mal so ist, dann lacht er tatsächlich ganz oft an Stellen, wo ich denke, oh je,
Ja.
Was für ein Altherrenwitz war das dann jetzt? Und dann hat der Spaß und findet das lustig. Und da ich meinen Vater ja sehr liebe und auch weiß, dass er ein total gutes Wertesystem eigentlich hat und auch einen wirklich guten moralischen Kompass, denke ich dann immer, komm, irgendwie, der meint das nicht so oder der sieht es ja eigentlich ganz anders und der ist ja total tolerant und aufgeschlossen und hat mich zu einer ganz selbstständigen Frau erzogen, die total auf eigenen Beinen steht und eben auch stark für ihre Rechte einsteht. Und deswegen passt das für mich manchmal nicht mit dem Humor zusammen. Aber
ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Aber also, ja. Ich glaube, man muss den Kontext des Menschen dann auch immer sehen. Also wenn man den Mensch gut einsortieren kann, finde ich, dann kann man ihm auch verzeihen, dass er an Stellen lacht, wo man selber denkt, schwierig, oder?
Ich weiß
genau, was du meinst.
Vielleicht
sind wir auch so wahnsinnig politisch überkorrekt geworden. Das kann natürlich auch sein.
Ich weiß genau, was du meinst und ich habe da auch ganz oft so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil, also ich verstelle mich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, auch nicht im Politischen und ich glaube, ich habe eine sehr feine Antenne und ein sehr schnelles Frühwarnsystem, was oft ausschlägt, wenn ich merke, Momentchen mal, irgendwie, da wird jetzt jemand diskriminiert, da wird jetzt jemand beleidigt, da soll eine Gruppe ausgegrenzt werden, also eine Gruppe an Menschen oder wie auch immer, ein bestimmter Teil der Gesellschaft. Und trotzdem, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, macht man im Privaten manchmal Witze, die man öffentlich niemals machen würde, weil die ein falsches Bild auf einen werfen und man kann im Privaten manchmal drüber lachen, auch wenn man diesen Witz öffentlich nie machen würde. Also ein Witz, den man in der Öffentlichkeit niemals reißen würde, weil er einfach makaber und geschmacklos ist, aber ich kann es schlecht beschreiben, den kann man, wenn man im Privaten macht, ihn einordnen, ohne dass der gleich was über die komplette Einstellung
und das komplette
Wertesystem sagt. Aber das hätte eine ganz andere Strahlkraft, auch wenn man das jetzt im Podcast oder bei Instagram erzählt. Und da gehört er dann einfach nicht hin.
Richtig.
Und jemand, der nicht in der Öffentlichkeit ist, wie zum Beispiel dein Papa, der hat natürlich nicht diese zwei Kanäle, auf denen der funkt, der hat nur einen Kanal. Und der ist halt, genau, das ist dann das, was bei uns das Berufliche ist und das Private getrennt ist, bei ihm einer, auf dem der sendet. Und deswegen kann ich das total verstehen, dass oder kann das, glaube ich, ganz gut einordnen, wenn bei Menschen, die an sich eher privat leben, mal so ein Spruch dazwischen rutscht, weil das ist bei uns, oder ich spreche jetzt mal nur für mich, auch der Fall. Ich achte nur darauf, es nicht in der Öffentlichkeit zu machen, aber wie gesagt, nicht, weil ich da eine andere Rolle vorgebe, sondern weil ich finde, es gehört nicht alles in die Öffentlichkeit und man kann auch privat mal über was lachen oder einen Gag reißen, der so nicht ganz richtig ist, solange man das weiß und ihn in einem kleinen Rahmen macht, wo man weiß, das ist eine satirische Überspitzung, das ist nicht meine ernste Meinung und die erzähle ich jetzt nicht vor 160.000 Leuten, weil das hat einen ganz anderen Touch, als wenn ich das vor meinem Freund mache.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil bei diesen 160.000 Menschen sind natürlich auch ganz viele dabei, die das jetzt nicht richtig einordnen können, weil sie dich als komplexe Person mit deinem Wertesystem und deinem Kompass nicht kennen und das deswegen dann natürlich auch ganz anders deuten, ne? Als jemand, der im Freundeskreis und Familienkreis, wo alle genau wissen, meine Güte, was für ein fantastischer Mensch, was für eine tolle, tolerante Persönlichkeit. Und jetzt macht er eben so einen blöden Witz und du weißt aber genau, der meint das gar nicht so. Mhm. Ja, der schickt das jetzt rum, beömmelt sich darüber, aber es ist überhaupt nicht seine Meinung und auch nicht Ausdruck irgendwie einer, ich sag mal, gesellschaftlichen Haltung oder so. Also da bin ich total bei dir.
Ich finde es aber was anderes, ohne auch da jetzt einen konkreten Fall zu haben. Aber es gibt ja ganz oft Comedians, die auf der Bühne Sprüche oder Gags machen oder eine Haltung annehmen, die ich wirklich verwerflich dann finde oder nicht für vertretbar halte. Und das finde ich, wie gesagt, was ganz anderes. Und ich finde, das hat nichts mit Verstellen zu tun. Wenn ich sage, privat würde ich über einen Gag lachen, aber auf der Bühne finde ich ihn falsch, weil eine Privatperson und eine Bühnenperson sind nicht das Gleiche. Also nur weil jemand jetzt mal einmal aus meiner Sicht, wenn jemand von einer Autobahn abfährt und irgendwie in so einem Fastfood-Restaurant auf einer, was weiß ich, fünfstündigen Autofahrt isst und sagt, ist jetzt blöd, aber komm, ich hole mir da einen Burger und eine Pommes, denke ich auch so, ja, mein Gott. Aber jetzt das große Testimonial für die europaweite Werbekampagne dann zu sein und zu sagen, ich stehe da mit meinem Namen und meinem Gesicht dafür und werbe und dafür zu sorgen, dass ganz viele Leute da hingehen, weil die sagen, ach, also wenn der oder die dafür Werbung macht, muss das ja was Tolles sein, ist auch wieder was anderes, finde ich.
Das stimmt. Hast du eigentlich einen Lieblingswitz, wo wir gerade über Humor so an der scharfen Grenze sprechen?
Lieblingswitz?
Hast du
also
einen?
Ich hatte früher wirklich so ein irgendwie das 1000-Witze-Buch oder so. Die Zeiten sind allerdings leider vorbei, aber früher habe ich das wirklich geliebt, diese ausformulierten Witze, die man sich dann erzählt hat und die man sich aus so einem Buch vorgelesen hat, aber habe ich nicht mehr.
Ja, mein Problem ist, dass mir immer keiner einfällt. Also wenn ich einen richtig guten Witz gehört habe, dann habe ich mir immer gedacht, oh, der ist toll und den merke ich mir jetzt. Und immer wenn ich dann gefragt wurde nach einem Witz, ich weiß nicht, früher wurde ich viel öfter nach Witzen gefragt, das ist offenbar irgendwie out. Ist doch so, oder? Früher hat man sich doch öfter mal Witze erzählt und auch drüber gesprochen und wurde auch gefragt, hast du einen Witz? Das ist mir jetzt in den letzten Jahren einfach überhaupt nicht mehr begegnet. Und immer wenn ich dann versuche, ihn zu rekonstruieren, diesen Witz, dann erzähle ich die Pointe zuerst.
Ich versuch's auch.
Also ich
grade,
könnte jetzt zum Beispiel versuchen, meinen Lieblingswitz. Also jetzt ganz spontan. Es ist jetzt eine große Gefahr, dass ich ihn versaue. Willst du es trotzdem hören?
Ja.
Ja?
Bitte.
Okay. Eine Mäusedame kommt total glücklich. Ist eigentlich ein Freundinnenwitz, so wie wir beide, ja? Ariane und Judith im Podcast.
Ein Bestiewitz.
Also ein Bestiewitz. Zwei Mäusedamen unterhalten sich und die eine Mäusedame sagt zur anderen Mäusedame, oh, ich bin so glücklich, ich habe jemanden kennengelernt und der ist so großartig und wir passen so toll zusammen und endlich das Date, das war so richtig großartig, sagt die andere Mäusedame, oh, das gönne ich dir so sehr, du hast ja so viele Reinfälle erlebt mit Typen, die nicht zu dir gepasst haben und so, woher weißt du denn, dass ihr so gut zusammenpasst? Ja, wir haben jetzt schon richtig viel Zeit verbracht und so und gestern waren wir zusammen im Kino und das war auch so ein schöner Abend und dann sagt die andere Mäusedame, da habe ich dich gesehen, da standst du doch in der Warteschlange, aber meinst du den Typen, der mit dir da war? Und sagt die Mäusedame, ja, ist der nicht toll, hast du ihn gesehen? Und dann sagt sie, ja, aber das war doch eine Fledermaus. Und dann sagt die Mäusedame, was, mir hat er erzählt, er sei Pilot.
Oh, oh, wie süß.
Ich weiß nicht, aber ich kann mich darüber so beömmeln, der ist ja
der
eigentlich
ist
total
süß.
Bescheuert.
Er
ich
ist bescheuert,
ihn, ich, auch nicht gut
aber
erzählt,
er ist auch
aber
süß. Doch,
aber ich
super
liebe
erzählt.
Den Witz aus irgendwelchen Gründen und den kann ich mir merken. Ist der einzige.
Der ist süß. Ja, das finde ich krass, dass du dir so einen komplexen merken kannst, weil
findest
ich habe
komplex.
Ja, ich finde den wirklich, der hat eine richtige Storyline. Es gibt so eine ganze Reihe von welchen wie heißt du? Warte, da wird eine Person gefragt, wie sie heißt und erklärt es dann irgendwie so kompliziert. Wie heißt du Lisa, wie in Brokkolisalat? Und da gibt es so eine ganze, da gibt es mehrere von, die auch wirklich teilweise warte mal, Steve.
Was? Das habe ich gar nicht verstanden.
Wie heißt du? Lisa. Wie in Brokkolisalat. Brokkolisalat.
Ach
weißt
so,
du?
Okay.
Und da gibt es so ganz viele von, die steigern sich auch in der Witzigkeit. Und guck mal, nicht mal das kann ich mir merken.
Ja,
und
ich verstehe es noch nicht so mal im ersten Moment.
Naja, das zeigt
Brokkoli,
ja nur.
Brokkoli, was ist denn da mit Salat? Lisa.
Warte mal, okay. Wie ist der denn nochmal mit einer platten, Steve, wie in Stiefbruder. Nee, ach, schade. Guck mal, da scheitert es bei mir schon. Wirklich Gags, die aus zwei Sätzen bestehen. Aber ich habe so gelacht bei denen teilweise. Ich weiß die aber nicht mehr. Ich kann mir Witze nicht merken. Es ist ganz traurig.
Wo wir jetzt schon bei Lieblingswitzen sind, hast du ein Lieblingslied?
Oh, darin bin ich auch richtig schlecht geworden. Ich hatte früher genauso wie Witze ganz viele Lieblingslieder. Ich kann dir zum Beispiel noch sagen, was meine erste CD war. Das war Bailando von Luna. Bailando, Bailando, amigos, adios. Ja, das war meine erste CD. Da war ein großes RTL-Logo. Gibt natürlich noch viele andere Sender, wie zum Beispiel SWR3 oder alle anderen aus der ARD und ZDF-Familie. Aber da war ein großes RTL-Logo, weil das war, glaube ich, der Sommersong 1903 oder wann das war. Und ich hatte früher richtig viele Lieblingslieder. Ich habe auch immer diese Bravo-Hits-CD gehabt und so. Aber Judith, ich glaube, es hat was mit dem Alter und dem Gedächtnis zu tun.
Und es ist wirklich so. Ich habe jetzt gelesen, in der Saarbrücker Zeitung stand, dass ein Musikpsychologe von der Uni Göteborg hat so ein bisschen Auskunft darüber gegeben, warum wir im fortgeschrittenen Alter keine Lieblingslieder mehr haben.
Ah.
Nämlich, weil, das ist nicht nur bei dir und bei mir so, vielleicht gilt das auch für Witze, das wurde aber nicht untersucht. Es ging um Lieder. Also man ist halt als junger Mensch, man ist mehr auf Festivals, mhm. man orientiert sich mehr an Trends. Und deswegen hast du auch in jungen Jahren mehr Lieblingslieder, also jetzt einfach runtergebrochen. Und wenn du älter bist, dann ist es eben nicht mehr so. Und deswegen fällt es vielen Leuten, die, ich sag jetzt mal, nicht mehr ganz so jung sind wie ich werde ja jetzt 50 oder auch wie du. Du wirst ja jetzt 17.
Ich dachte kurz, du sagst 70. Ich dachte wirklich gerade, krass, sie macht einen Gag auf meine Kosten. Na ja, klar, wir sind ja Freundinnen, wieso
ich,
nicht?
Ich mache nur Gags, die dich hochheben. Das ist schon mal, das ist schon mal ganz klar.
Dabei wiege ich 50 Kilo.
Du hast du abgenommen eigentlich, sag mal?
Ja, Judith, ich will jetzt gar nicht lange darauf eingehen, weil du wolltest mir gerade was erzählen. Wir haben doch in der ersten Staffel oder so davon geredet, ne? Haben wir groß, dass ich davon meinen Schwangerschaftskilos runterkommen
will. Ja, hast du es geschafft? Genau. Ich habe dich nie gefragt danach.
Ich bin bei 18 Kilo irgendwann gelandet. Also ich habe nicht 18 Kilo gewogen, sondern ich hatte 18 Kilo abgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe ja damals dann 8 Monate oder so Kalorien getrackt und Sport gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte die ganzen Sachen nicht mehr sehen. Immer wieder das gleiche Essen. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Pause. Und ich habe jetzt keine ungesunde Pause gemacht im Sinne von, jetzt fresse ich wieder alles. Sondern habe einfach nur gesagt, ich versuche mich gesund und bewusst zu ernähren. Und jetzt hatte ich vor kurzem die Motivation, nochmal den letzten Rest anzugehen und habe jetzt vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen angefangen und jetzt mache ich nochmal die letzten 5-6 Kilo. Da bin ich jetzt gerade dabei.
Und bist du dann so richtig strikt und ziehst das durch? Ich bewundere
dich
wirklich.
Ja, ich brauche das. Ich brauche für mich das ganz klar. Wenn ich das so wischiwaschi mache, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich mich so knallhart disziplinieren kann, sondern dieses Zwischending, das fällt mir ganz schwer. Es fällt mir viel leichter, mir zu sagen, ich habe jetzt meine feste Struktur, meine Regeln und meine Routinen und die ziehe ich also einfach wirklich ganz stupide durch. Jeden Tag mache ich das Gleiche und merke dann ja auch die Fortschritte und macht das unsicherer und bringt das mehr durcheinander, wenn ich dann so abweiche davon. Und ich fühle mich dann auch überhaupt nicht wohl, wenn ich dann in Anführungsstrichen, weil man bescheißt sich ja, wenn dann nur selber, man macht das ja also im besten Fall nur für sich und ich weiß ja, wenn ich jetzt irgendwie da und da ein bisschen mogel oder da und da mehr esse, dann ärgere ich mich, also nicht mehr essen, ich hungere ja nicht.
Also ich bin ja so ein Genießerchen, da haben wir ja oft schon drüber gesprochen, ich kann ja auch nicht nur eine Praline essen, also wenn ich die Schachtel öffne, ich kann sie geschlossen lassen. Aber wenn ich sie öffne, dann esse ich die gesamte Packung.
Ja, welcher Psycho ist denn nur eine Praline?
Das scheint man in irgendeinem Shaolin-Kloster zu lernen, dass man auch nur 3 Chips isst und dann die Tüte wieder zumacht oder nur einen Riegel abbricht von der Tafel Schokolade. Mir ist das ein Rätsel. Bei mir gibt es nur ganz oder gar nicht, wie bei dir.
Und Mörderinnen, die sowas machen. Ja, siehst du, aber genau so ist es nämlich auch. Ganz oder gar nicht. Entweder ich ziehe das durch oder nicht. Und bei den Süßigkeiten ist es genau das Gleiche. Entweder ich esse die ganze Schachtel oder halt gar nicht. Aber für irgendwas muss man ja auch essen, was auch ein bisschen Spaß macht. Und deswegen, oh Gott, ich weiß, es klingt ganz komisch, wenn ich das sage, aber das ist nicht so, wie es klingt, finde ich. Wenn man Magerquark, finde ich, hat so eine ganz eklige Konsistenz. So ein, kann ich nicht beschreiben. Aber das ist so absurd. Ich würde gerne, wenn uns jemand zuhört, der oder die das biologisch oder wissenschaftlich erklären kann, was da passiert, weil da muss irgendwas passieren. Und zwar, wenn man Magerquark mit ein bisschen Wasser verrührt, das hat eine Konsistenz wie Sahne auf einmal. Das ist völlig verrückt, ohne dass man da noch irgendwas reinmacht. Einfach Wasser und dann so glatt rühren. Obwohl das Magerquark ist. Und dann kannst du dir dann noch irgendwie, es gibt ja auch so Apfelmus ohne Zucker oder irgendwie so Proteinpulver oder irgendwas mit Geschmack. Also ich finde, das klingt, ich glaube, das war Gwyneth Paltrow oder so, die mal gesagt hat, wenn ihre Kinder Süßigkeiten wollen, dann gibt die denen im Tiefkühlfach gefrorene Weintrauben zu naschen, wo man so denkt, okay. So klingt das auch, aber das ist völlig ernst gemeint. Das schmeckt wirklich lecker mit diesem so aufgeschlagenen Quark. Ich komme mir wirklich gerade vor wie so ein, und davon kann man dann nämlich auch mehr essen. So, und dann esse ich lieber das als so ein kleines Pralinchen.
Ich finde, das hört sich total lecker an. Und ich habe tatsächlich letzte Woche, also ich habe hier in Rügen, also bei der neuen kleinen Farm, gibt es einen Birnbaum. Mhm. Und ich habe probiert und die Birnen sind schon, also sie sind noch so ein bisschen hart, aber sie sind schon süß, man kann sie schon essen. Die Äpfel brauchen hier noch ein bisschen, aber die Birnen gehen schon. Und ich hatte irgendwie neulich Hunger, ich glaube, wann war das, vor 3 Tagen. Und dann habe ich mir die Birne so in Scheiben geschnitten, habe die in die Pfanne getan und habe die mit so ein bisschen, das hört sich jetzt total krank an, ja, hab sie dann in der Pfanne so ein bisschen, ich habe sie mit ein bisschen Öl halt also und dann so ein bisschen Honig in der Pfanne so ein bisschen warm gemacht und karamellisiert Und dann habe ich mir so ein, ich hatte im Kühlschrank noch so einen leckeren, also einen richtigen Sahnejoghurt mit Geschmack. Ich sage jetzt nicht die Marke, aber der ist also, weißt du, so ein Vollfettjoghurt mit noch irgendwie Kiwi-Orange-Geschmack oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mir den auf den Teller gemacht, so in die Mitte und habe außenrum diese Bananen, diese karamellisierten, die Birnenspalten und habe das so lecker gefunden, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich den gesamten Birnbaum so verarbeiten werde. Jeden Abend.
Jede einzelne Birne.
Ich fand das so unglaublich lecker. Das ist wahrscheinlich ein bisschen weird, hört sich das an. Und wahrscheinlich finde nur ich es lecker. Aber das war sowas von toll.
Aber das ist doch ein Ding unter Spitzenköchen und Köchinnen. Gedünstete oder in Butter karamellisierte Birne. Das habe ich schon oft auf irgendwelchen Karten gelesen.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so richtig was mit Sterneküche gemeinsam hatte, was ich da gezaubert habe. Es sah auch nicht so schön aus auf dem Teller. Man kann das sicherlich viel, viel schöner anrichten, aber es war sehr, sehr lecker. Und ich werde jetzt auch mal deinen Tipp probieren mit dem Magerquark mit Wasser glatt rühren. Und machst du dann da noch so Beeren oder so rein? Die sind ja auch sehr gut, ne? Wenn man seinem Körper was Gutes tun möchte.
Ja, das stimmt. Es wäre die natürlichere Variante. Ich versuche ein bisschen Proteine noch darüber zu bekommen, dass ich so ein bisschen Proteinpulver reinmache, weil ich bin ja auch eigentlich eine süße kleine Maus. Ich bin eine kleine süße Spitzmaus, die gerne Süßigkeiten mag. Und da ich davon im Moment wirklich gar nichts esse, ist das dann so ein bisschen mein Nachtischersatz quasi, dass ich das ein bisschen süße. Und Beeren sind natürlich ein tolles Produkt der Natur. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen so ein gesüßtes Proteinpulver kommen sie nicht an. Und das ist das Einzige, wo ich dann sage, na komm, das ist jetzt mal, das ist ja nicht mal Cheating, aber es ist so ein süßes so ein bisschen mehr. Wenn ich da jetzt noch Beeren reinmache, dann sagt, glaube ich, mein Durchhaltevermögen auch irgendwann so, jetzt reicht's mal. Also.
Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns jetzt übers Essen unterhalten, denn interessanterweise, wenn man sich so fragt, was war los gewesen jetzt in der letzten Woche?
Das wollte ich dich auch noch fragen, ja. Was war los, Judith?
Was war los gewesen? Dann erzähle ich dir gerne darüber, dass ich diese Birnen in der Pfanne für mich entdeckt habe, aber wir kriegen ja auch immer so ein paar so Themen von der Redaktion, ne? Also was ist quasi in Deutschland los gewesen oder worüber das haben andere Menschen gesprochen? Was war Thema in der Öffentlichkeit? Und da standen jetzt ganz viele Sportthemen auf der Liste. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland Gold gewonnen haben bei der Basketball-EM.
Musste ich mit meinem Freund gucken.
Ja, ehrlich? Ja. Dass wir Marathon-Silber gewonnen haben bei der Leichtathletik-WM. Und ich darf dir sagen, es hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber ich habe nichts von beidem geguckt. Weil ich gucke nicht gerne anderen Menschen beim Sport machen.
Beim Sport machen? So.
Ich mache schon selber jetzt nicht so wahnsinnig regelmäßig Sport. Will ich immer, aber halte ich dann oft nicht durch, weil dann ist mir der Schreibtisch wichtiger und ich habe andere Prioritäten. Aber noch weniger als selber es durchzuhalten, würde ich es durchhalten, mir so eine komplette Meisterschaft im Fernsehen anzugucken. Und du hast das gemacht?
Ich musste mit meinem Freund Basketball gucken, weil der ist ein Riesensportfan und Basketball steht bei ihm halt Rennrad und Basketball steht ganz oben auf der Liste. Und ich habe währenddessen genäht. Also nicht an dem Kissen, was du mir geschenkt hast, das kommt aber natürlich noch. Ich habe Knöpfe an eine Bluse angenäht und dann durfte er das Fernsehprogramm auswählen. Und ich habe aber ihm irgendwann Verbot erteilt zu schreien, weil er hat jedes Mal, wenn die deutsche Mannschaft irgendwie sich Richtung Sieg näherte, wirklich laut also es hatte was von so einem martialischen Neandertaler-Urschrei bei ihm.
Oh Gott.
Und ich habe mich jedes Mal erschreckt, weil ich habe erstens auf meine Bluse geguckt und die Knöpfe und zweitens, es hätte mir auch nichts gebracht, wenn ich auf den Fernseher gucke, weil ich check nicht, was da passiert und ich weiß nicht, ab wann man schreien müsste. Deswegen erschrecke ich mich sowieso. Und irgendwann habe ich gesagt, warum schreist du denn so? Und dann hat er mir gesagt, weißt du, wie krass das ist? Deutschland ist amtierender Basketball-Weltmeister. Und wenn die jetzt noch die EM gewinnen, dann sind die Weltmeister und Europameister. Und das ist ganz selten. Und Dennis Schröder ist dann Most Valuable Player von beiden Meisterschaften irgendwie. Das ist ja ein deutscher Spieler, der, keine Ahnung, Orlando Magics oder irgendwo spielt der. Also mein Freund war wirklich völlig on fire, Judith. Ja, deswegen musste ich damit durch. Ich bin eigentlich auch nicht so eine Sportartenguckerin, aber womit mich auch mein Freund eingesteckt hat und damit hat er mich, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal infiziert und jetzt bin ich ganz traurig, dass es nur so selten stattfindet, sind die Olympischen Spiele. Weil der hat zu mir gesagt, so ab jetzt 2 Wochen lang läuft der Fernseher durchgehend und ich dachte, sag mal, wo bin ich denn gelandet? Und dann war das so, der Fernseher lief durchgehend. Und ich habe es geliebt. Es war so toll. Ich habe so mitgefiebert und war dann richtig traurig, dass es wieder 4 Jahre dauert, bis die nächsten kommen. Weil da bin ich jetzt, da bin ich jetzt ganz vorne mit dabei. Da berichte ich dir von.
Ja, ich habe früher, als ich noch bei der Tagesschau war, natürlich immer alles mitbekommen von allen Sportereignissen, weil wir darüber berichtet haben. Aber ich würde es mir halt als Privatperson jetzt so, wo ich nicht mehr drüber berichten muss und es nicht mitkriegen muss, merke ich, gucke ich es mir irgendwie nicht an. Da mache ich lieber andere Sachen im Garten oder koche mir Birnen mit
gezuckertem Joghurt
oder irgendwie sowas. Aber was ich auch interessant fand letzte Woche, ist die neue Regelung, dass seit dem 1. September Leichtathletinnen nachweisen müssen, dass sie biologische Frauen sind, mithilfe des sogenannten SRY, also SRI-Tests. Mhm. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung dazu?
Ich habe das Thema, das ist ja schon seit einiger Zeit Gespräch gewesen, ne? Dass es von einigen gefordert wurde, einige waren dagegen und die, die es fordern, die sagen, dass nur so ein fairer Wettkampf möglich ist, ne? Und die, die dagegen, also und genau, dass es für einige unfair ist, wenn die zum Beispiel als biologische Männer auf die Welt gekommen sind, dass das gut sein kann oder dass sie dann einen körperlichen Vorteil haben, weil in vielen Dingen Muskelanteil, Kraft und so sind Männer halt Frauen von Natur aus überlegen und dass es eine Fairness herstellen soll und die dagegen sind, sind halt der Meinung oder sagen, dass wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, eine Frau zu werden und das jetzt natürlich nicht nur macht, um das dann auszunutzen, um bei einer Sportart irgendwie in einer anderen Zuordnung an den Start zu gehen, genau, dass das diskriminierend wäre auch dann sich und so weiter und so fort. Und
ja, es ist ja auch ein Eingriff in die Persönlichkeit,
genau,
finde ich. Ne?
Auf jeden
also
Fall.
Wenn du jemanden zwingst, sich da in dieser Form mit seinem Geschlecht auch auseinanderzusetzen. Ich meine, wir leben ja in so einer toleranten, offenen Gesellschaft, die auch sagt, es ist doch völlig egal, ob du Mann oder Frau bist oder wie du dich identifizierst. Du bist ein Mensch und als solches wirst du wahrgenommen und wertgeschätzt. Also ich finde, dass das widerspricht so ein bisschen der Entwicklung, die wir gerade machen, dass wir da wieder Schubladen einführen. So ganz klare Schubladen. Ne? Was bist du? Identifizier dich. Wir, wenn du dich nicht selber zuteilst, wir teilen dich jetzt einer Schublade zu, weil nur so ist ein fairer Wettkampf möglich. Ich sehe das auch, dass es biologische Unterschiede gibt und dass es vielleicht nicht fair ist, wenn ein biologischer Mann in einen Frauenwettkampf antritt und deswegen dann immer da gewinnt, weil er halt vielleicht körperliche Kräfte, Stärke, wie auch immer, Muskulatur hat, die ihm das vereinfacht. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich da trotzdem ein Störgefühl habe. Und ich frage mich dann immer, ist das überhaupt noch so zeitgemäß, dass wir da so unterscheiden und dass wir Menschen beim Sport so in Schubladen drücken und dann auch gucken, wer ist da so der Beste und klar, also es gibt diesen Wert, dieses Wettkampfgehen bei vielen Menschen, dieses Kompetitive, aber ich finde, es widerspricht irgendwie so ein bisschen ja dem, was wir gerade erleben, dass Menschen eben nicht mehr so in Schubladen gesteckt werden sollen, gerade was ihre Sexualität angeht. Und ich muss auch sagen, dass ich immer schon, also diese Auseinandersetzung damit, wie identifizierst du dich, ne? Wie bist du auf die Welt gekommen, was möchtest du sein und wo fühlst du dich wohl, in welchem Körper? Das ist ja eine Diskussion, die haben wir ja jetzt seit vielen Jahren, aber die ist in meiner Jugend noch nicht so aktuell gewesen wie jetzt zum Beispiel. Also in den 80er Jahren war das noch nicht so ein großes Thema. Und ich habe immer damals schon gedacht, dass ich Reiten, ne, also die Sportart Reiten auch deshalb so toll finde, weil dort nicht zwischen Männern und Frauen unterschieden wird. Es gibt Sportarten, da spielt es keine Rolle, ob du ein biologischer Mann bist oder eine biologische Frau.
Ja, weil da die Muskeln vom Pferd kommen müssen.
Ja, aber selbst dann würdest du ja vielleicht unterscheiden Hengste und Stuten, weißt
stimmt.
du?
Also, ja, nee, du hast recht.
Also
stimmt.
Weder bei den Pferden, das wissen viele gar nicht, aber weder bei den Pferden noch bei den Reitern und Reiterinnen wird unterschieden nach Geschlecht. Und es spielt auch keine Rolle. Also ich sag jetzt mal, eine Reiterin auf einer Stute hat die gleichen Chancen zu gewinnen wie ein Reiter auf einem Hengst, weil es da um andere Dinge geht. Und ich muss sagen, das ist sicherlich nicht vergleichbar, weil bei anderen Sportarten spielt es eben eine Rolle, ne, was du für eine Muskulatur hast und ob du biologisch ein Mann oder eine Frau bist. Aber beim Reiten ist es nicht so. Und deswegen finde ich, ist das einfach eine tolle Sportart. Und ich finde, das sollte man sich auch als Eltern bewusst machen, dass das so ist beim Reiten und dass es beim Reiten nie eine Rolle spielen wird, ob dein Kind Mann ist, Frau ist, wie es sich identifiziert, weil da geht es um ganz andere Dinge. Das Zusammenspiel zwischen dir und deinem Pferd, ne, um diese innere Verbindung, die du aufbaust und eben dieses, ja, der gemeinsame Wettkampf, den du unter völlig gleichen Voraussetzungen dann antrittst wie das andere Geschlecht, ob bei Pferd oder Reiter. Und das finde ich sehr schön. Also ich möchte hier an dieser Stelle eine Lanze brechen für den Reitsport, was das angeht.
Ja, na, genau. Da hast du recht. Und ich finde, manchmal hat man so blinde Flecken, Dinge, die man so als gegeben hinnimmt, über die man sich nie Gedanken macht. Und wenn dann mal so der Fokus von jemandem drauf gelenkt wird, wie von dir jetzt gerade, und man denkt darüber nach, dann ist es wirklich, da falle ich manchmal vom Glauben ab und denke, was ist das denn? Also diese strikte Geschlechtertrennung ist ein so ein Ding. Und wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist in manchen Bereichen das wirklich einfach, ist man sprachlos darüber. Auch, also da weiß man natürlich, wo es herkommt, was jetzt so langsam immer mehr aufgeweicht wird, dass Wickeltische für Kinder nur auf Frauentoiletten sind, ne? Also das wird jetzt immer mehr nachgerüstet, dass die entweder auf einer geschlechterneutralen Toilette sind oder auf beiden. Aber ich kann aus erster Hand berichten, jetzt nach einem Jahr und 3 Monaten mit Kind, dass in den allermeisten Fällen sind die Wickeltische auf den Frauentoiletten. Und wenn der Vater eines Kindes mit dem Kind alleine unterwegs ist und sein Kind wickeln muss, mein Freund hatte jetzt noch nie die Situation, dass er dann irgendwo wickeln musste und nicht konnte. Der ist auch sehr viel mit unserem Kind alleine unterwegs. Aber ich fände es eigentlich interessant, vielleicht machen du und ich, wir haben ja schon so viele Ideen für Reportagen, vielleicht machen wir das auch mal mit versteckter Kamera. Du kleidest dich als Mann und willst dann irgendwo dein Baby wickeln in einem hippen Café. Obwohl in den hippen Cafés ist es vielleicht auf einer Unisex-Toilette, aber in so einer alten Kneipe oder so, wo es dann den Wickeltisch nur auf der Frauentoilette gibt. Was macht man da? Wie wird diese Situation gelöst? Also ja.
Ja, ich habe das auch schon oft gedacht, obwohl ich keine Kinder habe. Du hast ja ganz oft an Flughäfen, vielleicht ist es da auch mittlerweile auch anders, keine Ahnung, aber so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, gerade so im öffentlichen Raum, hast du eine Männertoilette, eine Frauentoilette und das Behinderten-WC. Und das Behinderten-WC ist oft auch gleichzeitig die Frauentoilette und der Wickelraum.
Ja, genau.
Und ich denke dann auch immer, das ist ja für alle Beteiligten diskriminierend, oder nicht? Also es zeigt, was du für ein Rollenverständnis der Frau hast, dass du denkst, sie wickelt das Kind, er ist gar nicht zuständig und es diskriminiert aber auch Väter, die ihr Kind aber selber wickeln wollen. Ich bin auch bei einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen. Gut, die haben sich jetzt erst getrennt, als ich 7 war, da musste ich nicht mehr gewickelt werden, Gott sei Dank. Aber es ist, ja, du hast absolut recht. Es müsste genauso selbstverständlich sein, dass auf Männertoiletten auch Wickeltische sind in der heutigen Zeit.
Oder dass es halt genau eben nicht so geschlechterspezifisch getrennt wird, ne?
Ja, oder es gibt nur noch eine Toilette für alle. Und da kannst du dann mit dem Rollstuhl rein, da kannst du als Mann rein, als Frau rein, als Kind rein. Da kann das Kind gewickelt werden und so weiter. Ja.
Ja.
Bist du dafür? Oder willst du deine Ruhe haben auf dem Klo?
Also
sag mal ehrlich.
Fall, dass man nee, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man da eine neue Regelung findet. Das Einzige, wo ich sage, da gehe ich noch mit. Deswegen bei manchen Themen denke ich immer so, ich habe da so intuitiv eine Haltung zu, aber da fehlt mir dann, die letzten 3 Meter fehlen mir dann irgendwie noch, also mir persönlich in meiner eigenen Meinung. Und bei dem Toilettenthema ist es so, dass die Sicherheit für nicht-männliche Personen, das ist das Einzige, wo ich dann noch so ein bisschen denke, darüber würde ich mir Sorgen machen.
Ja, ich denke da gar nicht so unbedingt an meine Sicherheit oder an die Sicherheit von Frauen, du hast natürlich recht, sondern ich habe gerade als erstes gedacht, die Männer benutzen ja auch oft ein Pissoir. Die setzen sich ja nicht auf die Toilette oder hocken sich darüber, sondern stehen dann da an diesem Hänge-WC und halten dann da ihren Willi rein. Und ich habe mich gerade gefragt, möchte ich das sehen? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dafür
bin ich
dann... Die
können ja in Kabinen gehen. Also das finde ich jetzt sowieso, das hatte ich aber noch nie so verstanden, dass wenn man eine Unisex-Toilette macht, dass die Männer dann ihre Pissoirs haben, oder? Ich dachte, dann gibt es nur noch Kabinen einfach und jeder geht in eine Kabine rein.
Ach so, ja, das finde ich gut. Also wenn es dann kann,
das war eigentlich
ich
immer mein
so gefragt. Ich bin auch schon mal auf eine Herrentoilette gegangen, wenn irgendwie die Damentoilette besetzt war. Zum Beispiel in Fernsehstudios ist das oft so irgendwie eine super kurze Pause irgendwie bei der Damentoilette. 8 Leute, die warten, Herrentoilette frei, und bin dann da immer rein auf diese Toilette, diese Kabine. Immer gedacht, hoffentlich kommt jetzt kein Mann rein und stellt sich an das Pissoir, weil das ja oft im Eingangsbereich so frei hängt, ne?
Nee,
und wenn
das
ich dann
könnte man
rauskomme,
so nicht machen,
muss ich da vorbei
ich.
Und dann fühlt er sich irgendwie
nee,
auf den Schlips getreten.
Nicht.
Oder auf sein Willi oder wie auch immer.
Dann tritt er sich selber auf sein Willi oder du ihm auf sein. Nee, das finde ich geht nicht. Das ist dann zu, dann das können die ja schon wieder ausnutzen irgendwie. Das müssten Kabinentoiletten sein. Da bin ich ganz fest der Meinung. Also das, dann geht jeder in eine Kabine. Das werden die doch wohl mal hinkriegen, dass die ihre Hose nur in der Kabine aufmachen und ihre Griffel mal bei sich lassen, oder?
Du hast
Judith,
absolut
eine Sache
recht.
Wollte ich dir noch erzählen zum Thema, was war los gewesen. Und zwar, ich war vergangene Woche auf einer Party und zwar von Bertelsmann, auf der Bertelsmann-Jahres-Sommerparty.
Mensch, dann
warst du da auch? Nee.
Nein, ich bin nicht hingegangen, weil das war so Deutscher Fernsehpreis. Am nächsten Tag war Bertelsmann-Party und dann war, glaube ich, auch noch Goldene Henne. Das waren so 3 Tage und ich habe echt überlegt, mache ich das mal wieder? Gehe ich mal wieder auf ein Event? Und
ich hätte
dann
mich
gedacht,
so gefreut.
Ja, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, wäre ich hingegangen. Weil ich habe gedacht, oh nee, ey. Und dann habe ich lieber irgendwie hier wieder am Gemüsebeet gesessen und mir die Rehe abends angeguckt.
Bei deiner eigenen goldenen Henne.
Bei meiner eigenen grünlegenden Henne, nicht goldlegenden, weil ich irgendwie dachte, kein Bock. Aber wenn ich dich wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, wäre ich gekommen. Ganz sicher.
Nächstes Mal müssen wir das machen. Ja. Es war wirklich, es hat mega Spaß gemacht und vor allem, also das ist ja wirklich verrückt, du bist ja noch viel, viel länger in diesem ganzen Business als ich und auch noch viel, viel, viel mehr Sendungen und so, in denen du unterwegs bist und warst. Und trotzdem, also man gewöhnt sich ja dann daran, dass man irgendwie mit Prominenten und Leuten, die man früher so angehimmelt hat, dann irgendwann in Sendungen sitzt, auf dem gleichen Sofa oder irgendwie in einem Podcast eingeladen ist. Aber dann gab es so einen Moment, wo in einer großen Gruppe Frauke Ludowig, Mareile Höppner, Katja Burkhardt, Verona Poth und Bushido die Treppe hochgegangen sind, wo der gesamte Cast inklusive Joe Gerner von GZSZ, also der gesamte GZSZ-Cast inklusive Dr. Joe Gerner, Wolfgang Barrow, auf der Terrasse stand. Und das war wirklich so, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gerade den Fernseher eingeschaltet. Also die alle zu sehen, die so meine ganze Kindheit und Jugend mitgeprägt haben, das war wirklich witzig, muss ich sagen. Und es war eine witzige Veranstaltung und es ist einfach lustig, auch so am roten Teppich zu stehen und zu gucken, wer da so alles drüber läuft und wie die Leute ausrasten. Und dann sind irgendwie von der Straße Leute, die sich das angucken wollen, die stehen mit ihren Autogrammbüchern da, weil sie irgendwo gelesen haben, wer alles da ist. Und Bushido und seine Frau sind aus Dubai eingeflogen und so. Also es ist schon ein großes Spektakel immer.
Ich finde, das ist wie ein Wimmelbild. Weißt du, wie diese Wimmelbücher, wo so, genau. So Strandleben auf einer Doppelseite. Hast du dann irgendwie so TV und dann hast du die Serien und dann Moderatoren und aus dem Nachrichtenbereich und irgendwie noch Menschen, die so Zwischenpositionen haben. Jetzt ja auch ganz viel so Reality. Das ist ja so eine ganz neue Klasse an Prominenten, die jetzt auch mit dazugekommen ist durch diese ganzen Reality-Sendungen. Und also es ist schon interessant natürlich, wenn man das alles so auf engstem Raum sieht. Aber ich weiß auch nicht. Mir persönlich ist jetzt gerade seit ein paar Jahren schon immer das Gemüsebeet lieber.
Aber ich
habe das wirklich so viele Jahre auch genossen, muss ich auch sagen. Ich bin super gerne gegangen zu diesen Veranstaltungen und habe das genauso wie du auch. Vielleicht war das auch so dieser Zauber der ersten Jahre, weil ich dann auch dachte so, wow, hier ist der und der. Und dann stehst du irgendwie neben Leuten, die du nur aus dem Fernsehen kennst und so. Und irgendwann werden das dann halt Freunde und Bekannte und dann genießt man es noch, dass man sich wie auf so einem Jahrestreffen immer mal wieder sieht. Mhm. Und bei mir hat es dann irgendwann so ein bisschen so den Reiz verloren. Und ich habe dann, also wenn ich mich dann entscheiden muss, oft andere Prioritäten.
Verstehe ich.
Aber ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist und wir eine Chance haben, uns zu sehen, dann hätte ich das als Bestie-Abend hundertprozentig realisiert.
Nächstes Jahr machen wir das. Kalender ein.
Genau, richtig. Und dann gehen wir mal, ne? Hier, Barbori und Rakas gehen dann mal gemeinsam die Treppe hoch. Ja. Da kann der Bushido aber mal einpacken mit seinem aus Dubai angereise.
Dubai erzählen.
Ich reise dann nämlich von Rügen aus an. So.
dann wird der in Dubai seinen Personenschützer sagen, ey, und dann ist die Rakas ist da aus Rügen angereist. Die hatte einen Huhn unterm Arm, wirklich.
Ja, genau.
So, wir haben jetzt zur Verabschiedung noch einen kleinen Podcast-Tipp. Und das Witzige ist, das passt nämlich zur Bertelsmann-Party.
Stimmt.
Da stand ich nämlich mit einem Freund auf der Terrasse und der meinte, guck mal, wer auch da ist. Und ich habe mich umgedreht und war nicht schnell genug und meinte, wer war das denn? Und dann meinte er, Klaus Wowereit, also unser ehemaliger Berliner Bürgermeister. Und genau der hat jetzt nämlich einen Podcast. Ich dachte erst, ich habe mich verguckt, aber nein, Klaus Wowereit, der ehemalige Berliner Bürgermeister, hat einen Podcast und zwar heißt der Kim und Klaus zusammen mit der Fernsehmoderatorin Kim Fischer.
Genau, die kennen wir alle zum Beispiel aus dem Riverboat beim MDR als Talkshow-Moderatorin und die beiden sind wirklich lustig. Also die passen total gut zusammen, die werfen sich die Anekdoten zu und sprechen so ein bisschen so wie wir über das, was sie so bewegt, reden viel natürlich über das, was hinter den Kulissen von Politik und Showbusiness passiert und manchmal rufen sie einfach auch bei Prominenten an, öffnen ihre Telefonbücher.
Vielleicht klingeln ja unsere Telefone bald
mal. Genau, und quatschen drauf los und es gibt jeden Freitag eine neue Folge, also genau an dem Tag, an dem wir auch unsere Folgen veröffentlichen. Barbory und Rakas gibt es immer eine neue Folge von Kim und Klaus in der ARD Audiothek zum Beispiel.
Ja, also ein genauso guter und gut gelaunter Start ins Wochenende wie mit uns beiden, würde ich einfach mal sagen. Ne?
Genau,
so,
richtig.
Wir machen das jetzt. Wir springen ins Wochenende rein, Judith, und hören uns nächsten Freitag wieder. Freue ich mich schon sehr. Und übrigens, nicht nächste Woche, sondern die Woche drauf machen wir wieder eine Community-Folge.
Stimmt.
Also haben wir letztes Mal schon aufgerufen, falls ihr irgendwelche Themen habt, Themenvorschläge oder die großen Fragen des Lebens, wo ihr denkt, da wüsste ich gerne mal, was Judith und Ariana dazu sagen, dann könnt ihr das entweder bei Spotify direkt unter die Folge kommentieren oder ihr schreibt uns bei Instagram. Judith hat ja auch einen neuen Instagram-Kanal. Judith Rakas Moderatorin, ne?
Genau, richtig. Da berichte ich ganz viel vom Podcast, genau.
So, oder und ihr schickt uns eine E-Mail.
Ich habe auch relativ viele Kommentare bekommen, das möchte ich zum Abschluss noch sagen. Also viel Community-Feedback zur Herdeneingewöhnung von Charlie, ja? Meinem vierjährigen, also mittlerweile ist er kein Fohlen mehr, aber Nachwuchs, der hier auf Rügen in seine Herde eingewöhnt wurde. Und ich habe im letzten Podcast dir erzählt, dass der so verkloppt wurde von der Erde und dass mir das so wehtat irgendwie in der Seele. Und mein Trainer damals gesagt hat, komm, lass, ne, der muss jetzt auch mal lernen, sich unterzuordnen und so. Und das ist jetzt die harte Schule, aber das da muss er jetzt einmal durch. Das dauert jetzt 2-3 Wochen und dann darf er auch Teil der Herde sein. Ich möchte dazu nur so viel sagen. 5 Tage später war ich da und habe mir das Ganze angeguckt. Charlie war nicht nur Teil der Herde. Charlie hat auch den ganz dicken Max gemacht, ja, in dieser Herde. Und vor allen Dingen bei den Pferden, die auf der Nachbarweide eingezogen sind, ist immer am Zaun entlang gelaufen und hat da einen auf Hengst gemacht. Also die Idee meines Trainers, dass der, weil er sehr dominant ist, dass er da jetzt lernt, sich unterzuordnen, hat nicht so richtig funktioniert, denn die Herde hat jetzt gelernt, sich unterzuordnen.
Das finde ich aber toll.
Und ich habe wieder so einen kleinen Flegel unter mir, wo ich sehen kann, wo er das jetzt mal lernen soll, sich auch mal unterzuordnen. Also so viel dazu, das kann ich an dieser Stelle sagen und auflösen. Charlie, geht's gut.
Aber ist doch gut. Das ist ja dann eigentlich eine gelungene Eingewöhnung, wenn er sich so wohl fühlt, dass er die anderen jetzt verkloppt.
Ja, er verkloppt nicht, aber er zeigt schon sehr großes Dominanzgebaren da gegenüber und... Also es ist süß, es hat funktioniert und er ist jetzt voll integriert, ja.
Und Charlie brauchen uns keine Sorgen machen.
Nee, um Charlie müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und mehr dazu, weil es gab ja dazu viel Feedback, auch zum Thema Herdeneingewöhnung. Wie macht man das eigentlich heutzutage? Ist das noch zeitgemäß, das so zu machen, wie ich es erzählt habe oder nicht? Und wahrscheinlich gibt es auch noch Feedback zum Thema Kita-Eingewöhnung. Davon hast du ja berichtet. Das alles dann in der Community-Folge. Aber erst in 2 Wochen. Nächste Woche werden wir uns nochmal ganz normal unterhalten über das, was so los gewesen war.
Aber ich kann auch sagen, es wird sich wahrscheinlich mit der Kita-Eingewöhnung noch bis dahin ziehen, weil wir sind jetzt in Woche 4 und mein Kind kann immer noch nur 2 Stunden bleiben. Von daher, das bleibt auch weiter Thema. Judith, ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende. Bis nächste Woche.
Bis dann. Mach's gut. Tschüss, Ariana. Und tschüss, liebe Besties.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakas@swr3.de.
Das war Barburi und Rakas, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.